Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Jena in Thüringen. So wie Bad Dürrenberg und Merseburg, wo wir am vergangenen Samstag waren, liegt auch die Universitätsstadt Jena an der Saale. Und zwar knapp 230 Kilometer südwestlich von Potsdam. Wenn Sie mit der Bahn nach Jena reisen, sind Sie circa 4 Stunden unterwegs. So hat es auch Reiseexperte Peter von Stamm gemacht. Und angekommen ist er an einem Ort, der ihn überrascht hat. Und an diesem idyllischen Ort hat er Hemmi Eckhardt getroffen. Sie ist die Leiterin Tourismus bei Jena Kultur und wird uns jetzt erklären, wo genau sie sich mit Peter getroffen hat und weshalb auch Sie genau hier mal aussteigen sollten, wenn Sie nach Jena reisen.
In Jena sind wir jetzt gerade gar nicht mal in der Stadt oder doch eigentlich schon, weil es zur Stadt gehört, aber wir sind in einem ganz großen grünen Gürtel, in einem ganz tollen Gartenpark. Das ist schon fast paradiesisch hier.
Genau, aus dem Grund heißt es hier auch Jena Paradies. Wir sind eigentlich fast direkt im Zentrum, wenn man so möchte. Das Jena Paradies schließt ans Zentrum an und ist einfach wunderschön, ein wunderschöner Stadtpark, wo man sich entspannen kann, wo man Sport machen kann. Und ja, es wird auch das Outdoor-Wohnzimmer Jenas genannt.
Und beschreib doch mal diesen Park. Also der ist, glaube ich, so ein bisschen länger gestreckt wie die Stadt selbst, oder?
Genau, also der Park, der besteht im Endeffekt aus unterschiedlichen Bereichen. Insgesamt heißt Volkspark Oberaue und die Rasenmühleninsel ist quasi unser Outdoor-Wohnzimmer. Aber dann gibt es im Endeffekt ein riesen langgestrecktes Naturschutzgebiet, was sich bis an die Neubaugebiete nach Lobeda erstreckt.
Und du hast mich eben am Bahnhof abgeholt und da hast du mich vorher gefragt, Peter, wo kommst du eigentlich an? Jena West oder Jena Paradies? Und ich dachte, okay, da gibt es sicher auch noch einen Hauptbahnhof, aber den habt ihr gar nicht. Aber ihr habt einen Jena Paradiesbahnhof.
Genau, einen Hauptbahnhof haben wir tatsächlich nicht. Wir haben 2 Haltestellen. Das ist einmal Jena West, das ist die Ost-West-Verbindung, wenn man so möchte, und Jena Paradies als Nord-Süd-Verbindung. Und ich finde nach wie vor, es gibt nichts Schöneres, als in Jena Paradies auszusteigen.
Also wenn man jetzt zum Beispiel aus Potsdam kommt und eine Verbindung hat, da fährt man in der Regel über Berlin, da muss man einmal umsteigen und dann fährt man entweder über Leipzig hier nach Jena, dann kommt man in Paradies an oder man fährt über Erfurt und dann kommt man in Jena West an. Aber Paradies ist schöner.
Genau. Also man hat da unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Verbindungen. Aber also es wird, glaube ich, deutlich, dass einfach Jena gut erreichbar ist. Also im Endeffekt mit einmal umsteigen wahrscheinlich ist man dann schon in Jena.
Wir spinnen jetzt einfach mal. Wir sind jetzt im Paradies angekommen. Also wir sind ja jetzt gerade im Paradies, aber wir sind jetzt im Geiste mal Paradiesbahnhof angekommen. Jena Paradies. Und von dort stolpert man dann entweder, macht man einen Satz nach hinten, dann ist man in diesem tollen Park, oder nach vorne, dann ist man in der Stadt schon. Was sieht man da als erstes?
Also als erstes sieht man eigentlich immer den Jen Tower. Das ist der große Turm, der wirklich im Zentrum der Stadt steht und auch so ein bisschen das Merkmal von Jena ist, beziehungsweise kann man sich immer total gut an dem Turm orientieren, weil dann weiß man, dann ist man im Zentrum. Und der Jen Tower, der hat auch ganz unterschiedliche Namen. Also falls man dann doch mal nach dem Weg fragt, wird er auch als Keksrolle oder Uniturm bezeichnet.
Das ist doch der Turm, der mal gebaut wurde in den 70ern, glaube ich, von der Firma Zeiss.
Genau, deswegen sagt der ein oder andere Jenenser möglicherweise auch noch Zeiss-Turm dazu. Das sollte tatsächlich sowas wie so ein Wahrzeichen auch für die Stadt Jena und für Zeiss, für die optische Industrie sein, dass man wie ein Fernglas sich in Jena platziert.
Und wenn Sie Ihr Bahnticket mal buchen nach Jena, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie in jedem Fall nach Jena Paradies fahren. Herrlich, oder? Und in wenigen Minuten werden Sie erfahren, was Jena kulturell zu bieten hat. Nach Mika und einem Klassiker aus den 80ern, Samantha Fox, Touch Me. Mika mit Relax und ich hoffe, Sie können auch ein bisschen relaxen an diesem langen Pfingstwochenende. Und wir versüßen Ihnen dieses mit unserem Reisefieber. Wir sind heute in Jena zu Gast in Thüringen. Vor ein paar Minuten hat Kollege Peter von Stamm sich von der charmanten Tourismusleiterin Hemmi Eckhardt erklären lassen, warum man am Bahnhof Jena Paradies aussteigen sollte, wenn man mit der Bahn anreist. Jena Paradies ist nicht nur ein Bahnhof, sondern auch ein schöner Park am östlichen Saaleufer, eine geradezu paradiesische grüne Oase mitten im Stadtzentrum, die zum Volkspark Oberaue gehört. Neben der stadtnahen Natur spielt in Jena aber auch die Kultur eine große Rolle und deshalb nennt sich auch der städtische Eigenbetrieb, bei dem Hemmi Eckhardt die Tourismussparte leitet, Jena Kultur. Und was kulturell in Jena so abgeht, erklärt sie uns jetzt.
Da geht einiges ab. Also Jena Kultur ist im Endeffekt so der städtische Player für den ganzen kulturellen Bereich. Neben dem Tourismus ist Jena Kultur zuständig eben für die städtischen Museen. Es gehört zu Jena Kultur die Volkshochschule, die Musik- und Kunstschule, die Ernst-Abbe-Bücherei, aber auch die Jena Philharmonie. Also Jena hat eine eigene Philharmonie mit sehr schönen Konzerten. Und das vereint Jena Kultur. Aber es gibt auch eine große freie Szene. Es gibt einen großen sozio- und subkulturellen Bereich, einige Clubs, was eben in so einer Studentenstadt auch gefragt ist.
Ihr habt bummelige 110.000 Einwohner und davon ist fast ein Viertel sind die Studenten.
Richtig, circa 25.000 Studenten von der Ernst-Abbe-Hochschule, unserer Fachhochschule und der Friedrich-Schiller-Universität. Und ich glaube, man kann in Jena wirklich alles studieren, was man möchte.
Was hat denn der Schiller eigentlich hier in Jena gemacht?
Der Schiller, der hat ganz Großes hier in Jena gemacht. Der war hier tatsächlich Professor an der Friedrich-Schiller-Universität, daher auch der Name. Und Schiller war ja seinerzeit auch einfach eine Größe, eine sehr gefragte Größe. Und dadurch konnten sich auch viele andere große Geister in Jena ansiedeln, beziehungsweise haben sich angezogen gefühlt von diesem Friedrich Schiller. Nach seiner Antrittsvorlesung kamen hier so viele andere, ja, freie Geister nach Jena, die auch, ja, bis jetzt eigentlich unsere Moderne prägen. Und da sprechen wir eben dann von den Frühromantikern, von den Schlegels und wie sie alle heißen, die hier in Jena einfach diesen Nährboden gefunden haben, den sie gebraucht haben, um revolutionär zu denken.
Gibt es denn diese Freigeister heute noch? Gibt es so eine Freigeister-Szene, sage ich jetzt mal, also eine offene Szene?
Ich denke, die ist schwierig greifbar, aber ich denke schon, dass es die gibt. Also Jena funktioniert schon auch anders als andere Städte in Thüringen, würde ich behaupten. Jena hat eine starke Wirtschaft, Jena hat eine starke Wissenschaft, Jena hat sehr viel junges, urbanes Flair. Ich denke schon, dass in Jena auch viele Menschen wohnen, die viele Dinge hinterfragen und Jena nur so funktioniert, wie es funktioniert, weil dort die Leute so sind, wie sie sind.
Nun komme ich ja aus Potsdam und da gab es ja so ein berüchtigtes Treffen von ultrarechten Leuten, die ganz schlimme Dinge sich ausgedacht haben. Und dann gab es im Nachgang überall bundesweit eigentlich Demonstrationen gegen rechts. Das gab es hier auch, oder?
Die gab es hier natürlich auch, ja. Und was wir in Jena jetzt oder in Thüringen generell natürlich haben, ist ein Bündnis. Das nennt sich Weltoffenes Thüringen. Und da ist die Stadt Jena auch mit dabei. Es hat in Jena auch das erste Netzwerktreffen stattgefunden, wo auch im Endeffekt sich zum ersten Mal alle vernetzt haben, die da mitmachen. Das sind ganz unterschiedliche Akteure, kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, bis hin aber jetzt mittlerweile auch zu größeren Unternehmen, die sich diesem Bündnis anschließen und einfach für Demokratie sind, für Offenheit, für Toleranz, Diversität natürlich, genau, weil auch nur so können wir hier in Jena im Endeffekt weiterkommen, wenn wir hier gerade Fachkräfte, internationale Fachkräfte bekommen. Und gerade Jena Wirtschaft setzt sich sehr dafür ein, dass wir hier bunt bleiben.
Und dass Jena weltoffen und bunt ist, merkt man sofort, wenn man durch die Stadt läuft. Nicht zuletzt wegen der vielen Studierenden an der Uni und an der Hochschule. Und was Sie sonst noch alles in Jena erleben und unternehmen können, das hören Sie bei uns im Reisefieber in der kommenden halben Stunde. Dazu bin ich ausgeflippt in den 80ern. The Cure, Friday, I'm in love. Ein schönes Pfingstwochenende wünschen wir und Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in Jena in Thüringen zu Gast. In der letzten halben Stunde haben wir schon einiges über die Universitätsstadt Jena an der Saale gehört. Es gibt mitten im Stadtzentrum einen großen Park, der sich nicht ohne Grund Jena-Paradies nennt. Es gibt ganz viele Studentinnen und Studenten aus aller Welt, die sich in Jena wohlfühlen. Und kulturell geht's in Jena auch ab. Und was sie dieses Jahr im Sommer in Jena erwartet, erzählt Hemmi Eckert von Jena Kultur jetzt.
Jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz schauen, so in den Sommer hin oder Sommer bis Herbst. Was geht denn sonst hier eigentlich noch ab? Also wenn man jetzt hierher kommt und man ist aus Potsdam, man ist irgendwo aus Brandenburg und sagt sich, ja, Jena finde ich irgendwie ganz cool, will ich mal hinreisen. Wann reise ich denn hier hin, wenn ich zum Beispiel vielleicht was Tolles erleben will? Konzerte, Festivals, was geht hier ab?
Einiges. Also der Sommer ist natürlich eine schöne Jahreszeit, auch für so einen Städtetrip. Was wir hier haben, ist zum einen die Kulturarena im Sommer. Das ist ein 6-wöchiges Open-Air-Festival auf unserem Theatervorplatz. Da ist unterschiedliche Bands mit Weltmusik. Es gibt Kinoabende, also Open-Air-Kinoabende. Es gibt ein Theaterspektakel als Eröffnung. Und so gehen die 6 Wochen ins Land, würde ich behaupten. Und da hat auch die Stadt so ein ganz besonderes Flair wiederum, weil nicht nur die Leute auf dem Theatervorplatz bei den Bands stehen, sondern es sind auch jede Menge Leute einfach davor, die sich mit ihrer Picknickdecke gemütlich machen und die Zeit und den Abend genießen. Ansonsten haben wir hier noch die Saale Horizontale. Das ist Deutschlands schönster Wanderweg aktuell, nominiert im vergangenen Jahr. Das ist ein Weg, der sich 91 Kilometer um Jena herum schlängelt, wenn man so möchte, auf den Höhenzügen um Jena herum. Man hat immer den Blick in die Stadt, man hat immer den Blick zum Jentower. Und letztlich ist es so, dass man immer wieder Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auf dem Weg hat, verbunden mit der Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, was es natürlich auch besonders macht. Das heißt, tagsüber kann ich auf einem wunderschönen, qualifizierten, zertifizierten Wanderweg die Natur genießen und abends aber in mein Konzert gehen, sei es zur Philharmonie oder eben zur Kulturarena, noch was Schönes essen und gut übernachten.
Magst du zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß nach Brandenburg schicken, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger auch wirklich mal die Reisetasche packen, übers Wochenende mal nach Jena fahren?
Sehr gerne. Also viele kennen Jena immer nur von der Autobahn.
Das sieht nicht so toll aus.
Nee, das ist oft dieses Bild, was viele einfach im Kopf haben. Aber es lohnt sich wirklich auch einfach mal dahinter zu gucken, was bei uns noch so los ist, was man noch so erleben kann. Und deswegen würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, jede Menge Brandenburger bei uns hier in Jena zu begrüßen.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Gerne.
Da hat sie vollkommen recht, die Hemmi. Immer wenn man da lang fährt an der Autobahn, fragt man sich, also mein Mann fragt mich zum Beispiel immer, hat Jena eigentlich eine Altstadt? Und wir konnten es ja heute schon eindeutig beantworten. Jawohl, Jena hat eine Altstadt und nicht nur das. In die jede Menge Kultur. Die Jena Kulturarena findet dieses Jahr übrigens vom 3. Juli bis 18. August statt. Das überschneidet sich doch ganz wunderbar mit unseren Brandenburger Sommerferien. Und weshalb Sie die Saale Horizontale mal erkunden sollten, also Deutschlands schönsten Wanderweg rund um Jena, das erfahren Sie in wenigen Minuten hier bei uns im Reisefieber nach Michael Patrick Kelly und Ed Sheeran. Hallo und einen schönen guten Morgen. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Jena in Thüringen. Rund um die Stadt schlängelt sich die Saale und die Saale Horizontale. Das ist ein Panorama-Wanderweg, der zum schönsten Wanderweg Deutschlands 2023 gewählt wurde. Kollege Peter von Stamm ist einen Teil der Saale Horizontale entlang gewandert. Begleitet hat ihn dabei Susanne Zapf. Sie ist die Aktiv- und Outdoor-Expertin bei Jena Kultur Tourismus Marketing. Um auf diesen Wanderweg zu gelangen, muss man erstmal recht steil über viele Treppen und Stufen in die Höhe laufen. Dass sich der mühsame Weg hier hinauf lohnt, hat Peter uns bestätigt. Und was die Wanderer dort oben erwartet, erklärt jetzt Susanne Zapf.
Also man muss sich richtig vorstellen, das sind schon steile Stufen und dann auch noch unregelmäßig hoch und tief und 650 Stufen. Das war schon mächtig gewaltig, Egon, hat man hier gesagt.
Ja, es hört sich gar nicht so schlimm an, wie es tatsächlich ist, aber wir haben hier immer sehr krasse Anstiege tatsächlich.
Also was ist das genau für ein Weg, den wir da gegangen sind? Der ist ja recht berühmt seit letztem Jahr.
Genau, wir waren auf der Saale Horizontale, ein Weg, der horizontal um Jena rundherum geht. 91 Kilometer in der Länge. Wenn man jetzt die Zu- und Abstiege mit dazu nimmt, ist es doch noch ein Stück länger.
Wie viele Etappen habt ihr euch da so ausgedacht? Also wie ist das unterteilt?
Wir würden es in 9 Etappen empfehlen, muss man aber nicht machen. Man kann natürlich auch sagen, man nimmt längere Strecken, aber so hat man dann ungefähr Halbtagesstrecken von 9 bis 15, 16 Kilometern. Im Durchschnitt.
Wie sieht denn dieser Weg so aus? Was ist das für eine Landschaft, durch die man da läuft?
Sehr vielfältig ist diese Landschaft. Also einmal ist man an ganz verrückten Muschelkalk hängen, wo die Pfade sehr, sehr schmal sind, wo es direkt nebenein hinabgeht und vielleicht, wenn man nicht schwindelfrei ist, da nicht unbedingt langlaufen sollte, dann läuft man wieder durch Streuobstwiesen oder wir waren jetzt auf dem Windknollen, wo es einen ja fast weggeblasen hat. Also es ist schon sehr vielfältig, die Landschaft hier.
Da gibt es eine ganz berühmte Persönlichkeit, die hat hier in dieser Region für viel Unheil gesorgt. Der ist auch hier durchgezogen. Wer war das?
Das war Napoleon gewesen. Und es ist immer sehr schwer vorstellbar, dass auch Napoleon mit seinen Kanonen und Trupp genau diesen Anstieg hoch ist, wie wir das gerade gemacht haben. Also für mich persönlich ist es sehr unvorstellbar.
Also oben auf diesem Knollen, von dem wir gerade gesprochen haben, da gibt es einen Napoleonstein. Das ist so ein Gedenkstein. Was war hier los? los? Hier gab es doch irgendwie eine große Schlacht in der Nähe.
Genau, um 1806 am 14. Oktober hatte sich zugetragen, dass dann auf den Schlachtfeldern zwischen den Orten Kospeda, Lützeroda und Clausewitz, so ein Dreieck, Napoleon auf die Preußen gestoßen ist. Ja, und dann ging es hier doch heiß her.
Es gibt nicht nur diesen Gedenkstein, also diesen Napoleonstein dort oben, sondern es wird auch regelmäßig hier diese Schlacht nachgestellt. Also es ist ein richtiges Volksspektakel, oder?
Genau, also alle 4 Jahre wird diese Schlacht auch nachgestellt mit Reiter, Pferd, Biwak und allem drum und dran. Und wenn es jetzt nicht unbedingt auch genau diese 4 Jahre sind, kann man trotzdem auch immer Napoleon und sein Wirken hier oben mitbekommen auf dem Napoleonpfad, der ungefähr 8 Kilometer lang ist und ganz besonders an den verschiedenen Stationen durch AR, also Augmented Reality Inhalte, auch den Napoleon mehr oder weniger live vor sich erleben. Und der erzählt einem auch ein bisschen was von dem, was er hier oben gemacht hat.
Und wenn man nach einer Wanderung über den Windknollen und zum Napoleonstein wieder in die Stadt Jena hinabläuft, kommt man zu einer sehr schönen Einkehr. Und die besuchen wir in der kommenden Stunde hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in Jena in Thüringen zu Gast. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg von der Stadt hinauf zu Deutschlands schönstem Wanderweg, der Saale Horizontale, ist Kollege Peter von Stamm wieder hinab in Richtung Stadt gewandert, um sich zu erfrischen. Wenn man vom Napoleonstein auf dem sogenannten Windknollen herunterwandert, kommt man zum Braugasthof Papiermühle der Familie Kanz. Hier gibt es neben sehr gutem Essen vor allem sehr leckeres, selbstgebrautes Bier. Juniorchefin Claudia Kanz, Brauer Wolf Reis und Brauereiführer Jan Heinzmann verraten uns jetzt, was die Gäste in der Papiermühle erwartet.
Wir machen hier sehr gute Biere, 4 an der Zahl. Wir haben das Burschenpilz, ein klassisch deutsches Pilz. Wir haben 2 Bockbiere, ein helles, ein dunkles. Das bekanntere davon ist das Schelmbier, auch mit schon einer relativ langen Tradition hier in Jena. Und dann noch das Alt, das ist der helle Bock und ein dunkles Bier, ein sehr malzbetontes Bier.
Und das Burschenbier, woher kommt dieser seltsame Name? Trinken den nur Burschen oder woher kommt das? Also ich weiß, dass es ganz viele Burschenschaften hier gibt.
Genau, die Jena ist die Stadt, wo sich die ersten Burschenschaften gegründet haben. Und ich nehme mal an, dass es auch daher der Name kommt, beziehungsweise hatte ich auch mal gehört, dass es wohl eine Burschenschaft gab, die gerne ein eigenes Bier brauen wollte und dann mit der damals örtlichen städtischen Brauerei wohl ein Rezept herausgearbeitet haben. Und nachdem die städtische Brauerei geschlossen wurde, gingen dann auch die Namens- und Braurechte hier an die Papiermühle. Und auch ehemalige Brauer der städtischen Brauerei haben das hier mit geholfen aufzubauen und haben das dann so übernommen und noch verfeinert.
Also Burschenbier haben wir eben erklärt, dann gibt es noch ein Schellenbier. Woher kommt dieser Name Schellenbier?
Müssen wir eine ganze Weile zurückgehen. 1332 erhielt Jena das Braurecht. Es wurde festgelegt, wer brauen darf. Und darüber hinaus gab es halt Institutionen, die unabhängig dieses Braurechts brauen durften. Das waren zum einen die Klöster und zum anderen die Universitäten, sprich ihre Professoren. Ja, dann hat sich mit der Zeit einfach eingebürgert, dass wann immer sie frisch gebraut haben, wurden Fähnchen an die Fassaden der Fakultäten gehängt. Und damit das Ganze auch noch auditiv sozusagen mitzuschneiden war, wurden an diese kleinen Fähnchen kleine, noch kleinere Schälchen befestigt. Das ist tatsächlich der Ursprung des Namens Schellenbier.
Und wir haben jetzt über das Bier in erster Linie gesprochen. Man kann ja auch bei euch essen. Recht lecker sogar. Was gibt's denn bei euch eigentlich zu essen?
Also die Thüringer Küche, mehr oder weniger abgewandelt, natürlich ganz klassisch auch Roulade, Klöße und Rotkohl, wie sich das gehört. Aber weil die Menschen immer weniger Fleisch essen oder viele Menschen wenig Fleisch essen, haben wir auch unsere vegetarische und vegane Karte sehr ausgeweitet. Das heißt, man kann mit der ganzen Familie kommen. Der Opa darf seine Roulade essen, der Papa das Braumeistersteak und die veganen, sich ernährenden Töchter können auch gut zuschlagen.
Das ist gut. Das war so ein richtig schönes Klischee gerade. Die Veganen sind die Töchter. Was essen die denn dann so Veganes? Was gibt's da bei euch?
Also zum Beispiel gibt es gerade einen Burger, einen veganen Burger mit einem Rote-Bete-Taler, einem Rote-Bete-Bratling. Oder die Wirsing-Roulade war im letzten Winter ganz gefragt.
Und ich glaube, so mancher Papa würde es gar nicht merken, wenn man ihm das Vegane mal unterjubelt. Die machen das nämlich inzwischen alle schon ganz gut. Müssen Sie unbedingt mal ausprobieren, wenn Sie nach Jena reisen, den Braugasthof Papiermühle. Und gleich treffen wir uns auf dem Marktplatz von Jena mit dem Stadtführer Christian Hill und sprechen ein bisschen über die wechselvolle Geschichte von Jena. Zum Reisefieber auf Radio Potsdam nach Sugar Ray und Glockenbach. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und wir sind heute im thüringischen Jena zu Gast. Nach einer Wanderung über die Saale-Horizontale und einer erfrischenden Einkehr im Braugasthof Papiermühle sind wir jetzt zurück in der Stadt. In der Altstadt von Jena, ganz in der Nähe des Jentowers, steht am Marktplatz das historische Rathaus. Und direkt gegenüber befindet sich die Touristinformation. Und dort hat Kollege Peter von Stamm den Historiker und Stadtführer Christian Hill getroffen. Von ihm wollte Peter mehr über den Marktplatz, die Stadt und ihre wechselvolle Geschichte wissen.
Das Rathaus ist tatsächlich eines der ältesten Rathäuser in Deutschland. Über 600 Jahre alt, die Dachbalken von 1413. Pures Mittelalter.
Und es ist eines der wenigen Gebäude an diesem Platz, das den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, oder?
Im Mittelalter waren die Jenaer steinreich. Man hat das Rathaus komplett aus Stein errichtet. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Rathaus stehen geblieben ist.
Wie nennt man denn diese bunten Gebäude rechts daneben?
Augenzwinkern, Papageienhäuser, weil die so bunt sind, aber in der Hausstruktur fügen sie sich in diesen historischen Marktplatz gut ein.
Und dann gibt es ein Denkmal mit einem Herrn, das ist der Mensch, dem Jena eigentlich so ziemlich alles zu verdanken hat. Kann man das so sagen?
Ich sage immer gern, Jena wäre nicht das, was es heute ist, ohne seine Universität. Die Universität ist eine Stadt in der Stadt, man merkt es. Und wenn man sich trifft am Hahnfried, am Marktplatz, und Hahnfried ist die Abkürzung für Johann Friedrich, den großmütigen Kurfürst von Sachsen, Begründer der Jena Universität im 16. Jahrhundert.
Und da steigen wir schon richtig tief in die Geschichte ein, weil du nanntest gerade Sachsen, wir sind in Thüringen. Was hat Sachsen mit Jena zu tun?
Also wir haben hier das Gebiet von Sachsen-Weimar. Jena gehörte bis 1918 dazu. Und nach dem Schmalkaldischen Krieg, nach dem Tode Luthers im 16. Jahrhundert, bleibt Jena ernestinisch und ist das Stammgebiet der Ernestiner. Weimar Residenz, Jena separat Universitätsstadt und deswegen auch so ein gewisser Freigeist hier. Jena war und ist weiterhin Magnet für Wissenschaft und Wissenschaften. Goethe hat schon gesagt, Jena ist die Stapelstadt des Wissens und der Wissenschaften. Und er sagte auch, Jena, Weimar, die große Stadt, die an beiden Enden viel Gutes hat. Das heißt, hier tatsächlich die Universität, er schätzte Goethe, seine Jena Arbeitseinsamkeit. Und große Köpfe sind hierher gekommen, haben die Stadt geprägt. Und letztendlich, ohne die Universität wäre auch die Industrialisierung mit den großen Unternehmen Zeiss und Schott so nicht gekommen. Ich zitiere immer ganz gern, Jena liegt wie ein aufgeschlagenes Buch im Tale, darin als Leseband die Saale. Von der Lage her ist alles schon gesagt, in diesem Talkessel und dann aber auch der Brückenschlag zu dieser Wissensstadt, die einfach als Lichtquelle eben auch die Lampe in Studierzimmern aufzuweisen hat. Ohne die Universität wäre auch die Industrialisierung mit den großen Unternehmen Zeiss und Schott so nicht gekommen. Und ich zitiere am Ende einfach nochmal Friedrich Schiller. Der hat nämlich gesagt, kein Ort in Deutschland würde mir das sein, was Jena und seine Nachbarschaft mir ist. Denn ich bin überzeugt, dass man nirgends eine so wahre und vernünftige Freiheit und so viele vorzügliche Menschen findet wie hier.
Na, darum muss man doch erstmal ein bisschen drauf rumdenken, oder? Und wer sich mit Schiller oder Goethe in Jena beschäftigt, kommt um die Zeit der Frühromantik nicht herum. Wer die Romantiker waren und weshalb sie in Jena unbedingt auch mal das berühmte Romantikerhaus besuchen sollten, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde im Reisefieber. Und selbstverständlich gibt es auch wieder eine schöne Reise zu gewinnen. Einen schönen guten Morgen. Wir sind heute mit dem Radio Potsdam Reisefieber in Jena in Thüringen zu Gast. Und nachdem wir mit Stadtführer Christian Hill einen Blick in Jenas Geschichte geworfen haben, besuchen wir jetzt das berühmte Romantikerhaus Jena. Dieses Museum beschäftigt sich mit der Zeit der sogenannten Jenaer Frühromantik um 1800. Wer das Museum im ehemaligen Wohnhaus des Philosophen Johann Gottlieb Fichte betritt, sieht zunächst ein Foto einer romantischen Szene der Kreidefelsen auf Rügen. Und darüber ein Zitat, das alles erklären soll, worum es hier im Romantikerhaus Jena geht. Um welches Zitat es sich handelt, was Romantik bedeutet und was dieses Museum vermittelt, erklärt jetzt der Museumsleiter Max Pommer.
Und oben drüber ein Zitat von Novalis, das erste Blütenstaubfragment, das sozusagen die zündende Idee der Romantik darstellt, den Besucher empfängt und dann kann es losgehen.
Welches Zitat ist das? Welches Fragment?
Ja, also das erste Blütenstaubfragment von Novalis heißt, wir suchen immer das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Und dabei ist natürlich die Frage, was es mit dem Unbedingten eigentlich auf sich hat. Das Unbedingte meint bei Novalis eigentlich etwas, das keine Vorbedingung mehr hat. Also was ganz, ganz Ursprüngliches. Wenn man jetzt wissen will in der Moderne, was das ist und fragt einen aufgeklärten Naturwissenschaftler, wie man es um 1800 dann auch schon getan hätte, dann schaut der sozusagen auf die Vorbedingungen auch der kleinsten Teilchen. An was können wir uns als Naturwissenschaft annähern? Und wird dann natürlich enden bei Zellen, bei Atomen, bei Atomkernen und bei Quarks, die irgendwie in den Atomkern drin sind. Und dann muss der Naturwissenschaftler aber aufhören. Das bedeutet aber auch, dass wir mit alltäglichen Gegenständen, was unsere materielle Substanz angeht, eigentlich identisch sind. Und nun würde aber jeder behaupten, dass es zwischen ihm und einem Tisch einen Unterschied gibt. Und da würden wir wahrscheinlich sagen, ja, etwas wie Emotion oder Seele. Aber was das ist, das können wir nicht erklären. Das ist sozusagen ein großes Geheimnis, das Unbedingte, auf das wir nicht zurückkommen. Und das Zitat von Novalis drückt dieses moderne Dilemma aus. Wir suchen also nach dem Wesentlichen unserer Existenz, der Seele. Wir finden sie aber nicht, weil wir an den Dingen festkleben müssen. Das heißt aber nicht, dass es die Seele nicht gibt. Und dieses große Geheimnis der Welt, die Seele, die Kreativität, das Poetische auszudrücken, das ist Anspruch der Frühromantiker. Das führen sie auf eine ganz neue Art in die Literatur- und Kulturgeschichte ein.
Also ohne Seele kein romantisches Moment.
Genau, ohne die Seele kein romantisches Moment, vor allem ohne das Geheimnis der Seele. Die Seele ist ein Geheimnis. Sie ist präsent, aber wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht so richtig, wie sie funktioniert. Und die Romantiker würdigen das Geheimnis, machen es präsent, machen es ansichtig.
Also wenn man sich jetzt ein junges Paar vorstellt, das hier am Hausberg abends zum Sonnenuntergang sitzt und auf die erleuchtete Stadt schaut und sich sagt, Mensch, ist das romantisch?
Ja, also es ist natürlich etwas, es hat nichts ganz direkt mit dieser literarischen Romantik zu tun, aber es kommt natürlich irgendwo daher, dass wir auch diesen Begriff benutzen. Und ja, wenn sich junge oder auch ältere Menschen auf einer Parkbank setzen und einen romantischen Abend verbringen, was machen wir dann? Dann zelebrieren wir unser Verliebtsein, zwei Seelen, um es jetzt mal poetisch auszudrücken, die miteinander in Klang kommen, die sich lieben, die sich aber auch irgendwie verständigen müssen. Wir wollen im romantischen Abend unsere Liebe, unsere beiden Seelen, die sich berühren, die uns irgendwie auch Halt in einer kalten Naturwissenschaft Welt geben, wollen wir irgendwie ansichtig machen. Und dafür inszenieren wir so etwas wie einen romantischen Abend. Kerzenlicht, Rosenblüten, was auch immer Sie sich vorstellen mögen. Und diese Inszenierung des Geheimnisses, der Liebe, der Seele, das nennen wir aus gutem Grund romantisch, auch wenn es keiner weiß, aber es kommt daher, nämlich etwas ganz Substanzielles, was aber nicht greifbar ist und auch nicht richtig erklärbar ist, das ansichtig machen, inszenieren und erleben. Und deswegen mag ja auch jeder romantische Abende.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Wissenschafts- und Kulturstadt Jena in Thüringen zu besuchen, ob ganz romantisch, sportlich aktiv, wissensdurstig oder kulturell, ganz egal, Sie haben die Chance. Heute können Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im sehr hübschen kleinen individuellen Hotel Viel Harmonie in Jena gewinnen. Das familiengeführte Hotel liegt unweit des Jentowers in einem quirlig bunten Viertel mit vielen Studentenkneipen und Restaurants und zeichnet sich nicht nur durch die schönen Zimmer, sondern vor allem auch durch das angenehm freundliche und hilfsbereite Personal aus. Ein echter Geheimtipp in Jena, inmitten der Stadt. Und wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie uns folgende Frage richtig beantworten können. Wie nennt sich der Panoramaweg rings um Jena, der im vergangenen Jahr zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wurde? Ist es A. Saale Panorama oder B. Saale Horizontale? Wenn Sie es wissen, wenn Sie gut zugehört haben, dürfte es eigentlich ganz einfach sein. Dann können Sie jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp schicken mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und die Nummer fürs WhatsApp ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 5816923. Wir drücken die Daumen und gleich nach Dascha und den Disco Boys wissen wir schon, wer demnächst nach Jena fährt. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir natürlich wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten von Ihnen wissen, damit Sie vielleicht demnächst nach Jena fahren können, wie denn der Panoramaweg rings um Jena heißt, der im vergangenen Jahr zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wurde. A, der Saale-Panoramaweg oder B, der Saale-Horizontale-Weg. Und am Telefon ist jetzt Silke, die das hoffentlich weiß. Hallo?
Hallo.
Wie ist denn die richtige Lösung?
Die Saale-Horizontale.
Das bedeutet für dich, liebe Silke, es geht demnächst für dich nach Jena. Und zwar natürlich zu zweit für zwei Nächte ins wunderschöne kleine individuelle Hotel Philharmonie.
Oh, Wahnsinn. Oh, wow.
Ja. Schon mal was gewonnen im Radio?
Ja, aber bei euch noch gar nicht.
Na dann, wurde es ja Zeit, dass du mal bei Radio Potsdam was gewinnst. Und warst du schon mal in Jena?
Nein, noch gar nicht, also noch nie.
Okay, na dann, ist doch wunderbar. Dann haben wir doch genau das Richtige heute für dich. Perfekt. Die letzte Frage von mir, oder die vorletzte Frage, würde ich sagen. Was machst du am Pfingstwochenende?
Ich fahre morgen zu meinen Eltern und dann wird mit der Familie gegrillt, ein bisschen Kaffee getrunken.
Schön gemütlich, ne? Schön entspannt. Genau. Sehr gut. Und ja, und dann die allerletzte Frage. Was kann ich denn für dich tun musikalisch? Kann ich dir noch irgendeinen Musikwunsch erfüllen?
Ja, Herbert Grönemeyer mit Bochum.
Na, das machen wir doch gerne. Unseren Teilzeit-Potsdamer hier, Herbert Grönemeyer, der wohnt ja inzwischen auch bei uns, spielen wir gerne für dich. Und dann wünsche ich dir einfach ganz schöne Pfingsten. Ja.
Das wünsche ich euch auch.
Und ganz viel Spaß in Jena.
Dankeschön, ich freue mich.
So soll es sein, ja. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Mensch, ich wäre ja auch ganz gern nach Jena gefahren, vielleicht ist ja Brilon im Sauerland was für Sie. Da geht's nächste Woche hin und selbstverständlich gibt es dann auch wieder eine wunderbare Reise zu gewinnen. Und jetzt gibt es für unsere heutige Reisepreisgewinnerin Silke den Song Herbert Grönemeyer mit Bochum. Und mir bleibt nur noch Ihnen schöne Pfingsten zu wünschen.